Wir steigen ein in unsere Serie mit einer Gegebenheit, die mir passiert ist auf diesem Bänkli. Es war wirklich das Bänkli. Weißt du, wo das Bänkli ist? Wurstelpark, genau. Wo ist der Wurstelpark? Gerade da unten. Also wenn du auf dem grossen Parkplatz parkierst, zu meinem Gottesdienst kommen, laufst du durch den Wurstelpark und vielleicht laufst du sogar an dem Bänkli vorbei, da haben wir die Kunstwerke. Und auf dem Bänkli bin ich gesessen, vor ein paar Jahren, das wäre jetzt das Bänkli sozusagen, und neben mir war ein Mann gewesen. Und wir sind ins Gespräch und irgendwann habe ich gesagt, ich bin Pastor, da in einer Kirche, die ist gerade da beim Wurstelpark. Und er war hochinteressiert gewesen, dass ich Pastor bin und hat mir gesagt, weisst, die meisten Christen haben nicht verstanden, wer das Jesus Christus war. Und dann bin ich hochinteressiert und gefragt, ja, wer ist denn Jesus Christus gewesen? Und dann hat er mir erklärt, dass aufgrund von archäologischen Untersuchungen und Analysen von antiken Texten, also Texten außerhalb der Bibel, aber auch von der Bibel, weil die Bibel ist ja ein antiker Text, oder? Hat er mir erklärt, aufgrund von diesen Untersuchungen weiss man heute, dass Jesus ein Alien war. Und ihr müsst jetzt gar nicht lachen, der hat das tot ernst gemeint. Und dann hat er mir erklärt, dass Kirchen ja meistens nach Osten gebaut sind, Gebäude, und dass sie sehr bewusst so gebaut worden sind, weil das ideale Landeorientierung ist für UFOs. Wir sind genau nach Osten ausgerichtet. Wir wären ein idealer Landeplatz für ein UFO. Mal schauen, was übernatürlich passiert. Und wir sind so am Reden gewesen, und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr ein angeregtes und interessantes Gespräch ist gewesen mit dem Mann im Park, im Wurstelpark auf dem Bänkli. Und wenn ich jetzt den Mann gefragt hätte, glaubst du an Jesus Christus? Was hätte er gesagt? Ja. Der hätte gesagt, ja. Wenn ich ihn so gefragt hätte, ich glaube an Jesus Christus. Wenn du mich fragst, was sage ich denn? Wenn du mich fragst, glaubst du an Jesus Christus, was sage ich denn? Auch ja. Haben wir den gleichen Glauben, er und ich? Nein. Man muss eben, es langt nicht, zum einfach fragen und irgendwie sagen, glaubst du an Gott, glaubst du an Jesus? Wir müssen tiefer fragen und fragen, wer ist denn Jesus Christus, deiner Meinung nach? Das hätte man ihm müssen fragen. Und er hat gesagt, Jesus ist ein Alien und ich habe eine völlig andere Antwort. Und die Klärung von dieser Frage, wer ist Jesus Christus, ist das Kernanliegen von dem Kolosserbrief, wo wir miteinander jetzt möchten an der nächsten Sündung anschauen und kennenlernen. In dieser Serie, die heisst «Echt oder Fake?». Was sind echte oder adäquate oder wahre Beschreibungen von dem, wer Jesus Christus ist? Was ist ein echter Jesus und was ist ein Fake-Jesus? Was ist eine falsche Version? Derart falsche Beschreibung von Jesus Christus, dass man muss sagen, das ist ein Fake. Ein Fake ist eine Illusion, ist eine Fälschung. Also echt oder fake, was ist ein echt oder fake Jesus? Das ist das Anliegen vom Kolosserbrief. Und der Kolosserbrief ist ganz ein kurzer Brief. Der hat nur etwa 4 Kapitel. Das liest du in 20 Minuten, in einer halben Stunde. So in dieser Grössenordnung kannst du das lesen. Und wir nehmen uns wirklich ein bisschen Zeit. Ihr habt im Zettel, den wir bekommen haben, am Eingang, in der Mitte die nächste Sündung, alle aufgeführt und immer die Bibelstelle, die wir anschauen in diesem Brief. Also wir schauen, ihr seht jetzt zum Beispiel heute nur die ersten 8 Verse an. Wir machen so kleinere Häppchen, weil wir möchten jetzt nicht eine Serie machen, wo wir die Gesamtlehre von der Bibel entdecken und immer überall in der Bibel hineingehen, sondern wir wollen mal einen kleineren Textteil nehmen, jeden Sonntag, und dort dafür in die Tiefe gehen, dass wir den Mehrwert ausgraben können von dem, was in der Tiefe von diesen Texten steckt. Und wir gehen so durch. Ihr seht, es gibt ein paar Aufnahmen. Am 10. September machen wir einen Unterbruch in unserer Serie. Der David Bennett kommt. Das ist ein spannender Mann, das ist eine grosse Ehre. Er ist der Autor vom Buch «Liebe total». Ich stelle ihn dann ein anderes Mal ein bisschen neuer vor, aber ihr könnt das schon mal googlen. Und einen Sonntag später haben wir wieder Kolosser, aber mit einer Taufe. Das ist genau der richtige Text. Der Kolosserbrief sagt viel aus über die Bedeutung der Taufe. Das machen wir dann da. Also ich mutige euch, das einmal nächste Woche einfach durchzulesen und dann immer vor dem Sonntag das anzuschauen, bevor ihr in den Gottesdienst kommt. Und ihr habt an jedem Sonntag auch Fragen für Kleingruppen, für Hauskreise, für Teams, die aufgrund von der Predigt da sind. Das ist das. Jetzt der Brief heisst Kolosser, weil es geschrieben worden ist zu Christen, die in einer Stadt, die so heisst, geschrieben worden ist, also Kolossä. Das ist in der Nähe von Antalya. Ist jemand vorher schon mal auf Antalya geflogen in die Badeferien? Ja, ist günstig, schön, oder? Ich bin auch schon dort gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie es heute ist, wie günstig, aber auf jeden Fall gute Badeferien. Dann bist du ganz in der Nähe von Kolossä gewesen. Und Kolossä, da hat es eine kleine Gruppe von Christen gehabt, die sind nicht durch den direkten Dienst von Paulus zum Glauben gekommen, sondern durch die Predigt von einem Mann, der Epaphras heisst. Und das ist eine Gruppe von Christen, die Paulus also nicht persönlich kennt. Und Kolossä ist eine ehemals wichtige Stadt. Also, bei 400 Jahren vorher hat es da eine grosse Wollindustrie gehabt. Und das war wirtschaftlich ein dicker Faktor in dieser Gegend. Heute aber nicht mehr. Es ist also eine Stadt, die eigentlich gern gross wäre, aber nicht mehr ist. So ein bisschen wie Weinfelden bei uns im Kanton Thurgau. Weil die Post geht ja in Frauenfeld ab. Und die Weinfelder wünschen sich so sehr, dass es dort ist. Spass beiseite, es ist so ein bisschen das. Es ist eine Stadt, die ein bisschen mit dem Minderwert kämpft. Und in dieser Stadt gibt es die Christen. Und ich finde es wohltuend, dass der Paulus ihnen einen Brief schreibt. Ein Brief, wo er sonst sehr strategisch vorgeht. Wenn man schaut, woher der Paulus gegangen ist, ist er sehr nach weltlichen strategischen Kriterien vorgegangen. Er ist in die wirtschaftlichen Zentren gegangen, in die politischen Zentren und hat von dort aus gewirkt und wollte, dass er das dann immer in die Region auswirkt. Der Paulus ist hochgradig strategisch gewesen. Da dient er einer Gemeinde, die nicht so einen weltlich gesehen hohen strategischen Wert hat. Und du bist vielleicht da und du denkst, ich bin nicht so ein wichtiger Christ, ich bin so ein bisschen unbedeutender, ich wäre gern vielleicht ein wichtiger, aber bin es aber nicht Christ. So ein bisschen wie das Gefühl von dieser Stadt. Und der Paulus schreibt diesen Christen und bringt etwas vom Wesen Gottes zum Ausdruck. Nämlich, dass er alle sieht. Auch dich, wenn du das Gefühl hast, du seist vielleicht nicht so ein wichtiger Christ. Doch für Gott bist es du. Und er nimmt sich Zeit, dir zu schreiben. Und der Kolosserbrief ist vielleicht gerade besonders für dich wichtig, wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht so wichtig. Jetzt in dieser Stadt hat es ein Bänkli. Ich bin schauen, es hat ein Bänkli dort. Natürlich nicht genau so. Und ich habe keine Ahnung, ob es damals so Bänkli gegeben hat. Aber in Kolossä hat es so Bänkli gegeben, jetzt im Bild gesprochen. So eine Art ein Ort, wo völlig entgegengesetzt die religiösen Anschauungen verkündet worden sind. Also so wie das Bänkli im Wurstelpark, wo ich drauf gesessen bin und jemand neben mir fast die gleichen Wörter braucht und etwas komplett anders meint als ich. In Kolossä hat es so sprichwörtlich gesehen ein Bänkli gegeben. Und der Grund, warum der Paulus den Brief schreibt, ist mit grösster Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppe von Christen in Einfluss gekommen ist auf so einem Bänkli von Irrlehren. Also das heisst von Lehrmeinungen, von religiösen Ansätzen, die derart weit weg sind vom Christentum, dass sie gefährlich geworden sind für die Gruppe von Christen. Also in Kolossä hat es den Platz gegeben, das Bänkli, und die Christen sind ausgesetzt gewesen an ganz andere religiöse Ansätze. Und wenn ihr den Brief leset, werden die Andeutungen sehen, was das für ein Irrlehrer oder was das für Irrlehrer gewesen sind. Man weiss nicht so recht, hat es da nur eine Meinung gehabt oder hat es da mehrere Gruppen gehabt, die unterwegs gewesen sind. Aber sie sind da und im Kapitel 2 wird zum Teil ausdrücklich gesagt, was das Wesen von diesen Irrlehrern gewesen sind. Wir schauen ein, zwei Beispiele an aus dem Kapitel 2. Im Vers 4 heisst es, ich sage das, schrieb der Paulus, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Also da ist wirklich viel geredet worden. Und zwar auf eine verführerische Art. Was heisst das? Verführerisch heisst, dass die Irrlehre gebracht haben, durchaus auch mit guten Argumenten haben können ihre Irrlehre präsentieren. Sonst hätte sie nicht können verführerisch sein. Sie sind nicht gekommen und haben einen Quatsch verzapft. Ich hoffe, ihr Übersetzer könnt das übersetzen, wenn ich das so sage. Nicht einfach irgendeinen Blödsinn rauslassen, wo jeder gerade gemerkt hat, nein, das kann es ja nicht sein, das stimmt nicht mit der Bibel überein, sondern die haben gute Argumente geliefert, die derart gut gewesen sind, dass sogar Christen, Menschen, die sich Christen nennen, können verführt werden davon. Und das ist ja auch heute der Fall. Ihr werdet, wenn ihr, je nachdem, wo ihr hergeht, Sachen hören, da wird natürlich kaum mal einer auftreten und sagen, jetzt bringe ich den grössten Quatsch, oder? Damit du möglichst nicht dran glaubst. Sondern jeder kommt mit Begründung. Und zwar auf eine überzeugende Art, mindestens für einige. Und das ist in Kolossä zu einer Gefahr geworden, dass der Paulus dann gesagt hat, da muss ich einen Brief schreiben und ihnen helfen. Weil das wird sie betrügen. Und im griechischen Urtext hat es da nur ein Wort, aber das Wort beinhaltet die beiden Elemente, Verführung und Betrug. Jetzt, wenn du auf der Bank betrogen wirst oder wo von irgendjemandem betrogen wirst. Wie geht das? Du hast 1000 Stutz, wirst betrogen und dann, was hast du am Schluss? Zum Beispiel noch 500. Du hast etwas und dann hast du es nicht mehr. Ein Betrug ist, wenn du etwas, was du hast, verlierst. Und das ist da auch der Fall und wir werden nachher ein klares Beispiel sehen. Aber die Gefahr von diesen Irrlehren war, dass sie den Gläubigen in Kolossä etwas ganz Wichtiges von ihrem Glauben wegnehmen. Sie betrügen. Dass sie etwas haben jetzt, wo sie nachher dann nicht mehr haben. Das ist etwas vom Wesen von diesen Irrlehren. Wir gehen ein paar Vers weiter, lesen noch ein bisschen mehr drüber. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie mit Lehren und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus, sagt da der Text. Und da ist von Philosophie dreht, da ist das Wort dahinter, ist Liebe zu der Weisheit. Jetzt muss man gut aufpassen, wenn du Philosophie studierst, an der Uni zum Beispiel, oder interessiert bist, kann das super sein. Theologie, gut verstanden, ist sehr philosophisch. Ich hätte gern Philosophie studiert, wenn ich hätte können. Es gibt eine richtige Art von Philosophie, aber es gibt eben auch eine falsche Art von Liebe zu der Weisheit und zu den Gedanken. Und das ist dann, wenn es begründet ist in rein menschlichen Überlieferungen. Wir werden nächsten Sonntag sehen, wenn der Ruben predigt hat, dass es in der Bibel ein ganz starkes Element von der Weisheit drin hat, was sehr wichtig ist für uns. Da wird also eine andere Art von Weisheit und Philosophie propagiert. Und da steckt etwas dahinter, wo ein paar Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte später für das Christentum zu einem echten Problem geworden ist. Nämlich die sogenannte Gnosis oder der Gnostizismus. Hat jemand schon gehört von diesem Begriff? Ist das? Jawohl, ein paar. Das ist super. Das ist eine Lehrmeinung oder eine Ideologie oder eine Religion, die sagt, nur da, was immateriell ist, also nur da, was Gedanken sind, nur da, was Weisheit und Verstand ist, ist wichtig. Der Rest vom Wesen, vom Mensch und von der Welt ist kontaminiert. Darum ist das sehr elitär gewesen. Also, die haben stark mit menschlichen Überlieferungen geschaffen und du hast mit den richtigen Leuten in Kontakt sein, damit du das geheime Wissen hast können erfahren und hast können gerettet werden. Das heisst, Gnostik war sehr elitär gewesen. Einerseits, aber andererseits etwas ganz Wichtiges. Die haben gesagt, die materielle Welt, die ist schlecht. Die ist von einem bösen Geist oder von einem Subgott oder Untergott geschaffen worden. Nicht Gott, der Größte, hat die Welt oder den Kosmos erschaffen, sondern so eine Art Dämon. Die einen nennen ihn den Demiurg. Und der hat in seinem Wutanfall gefunden, ich mache einen Kosmos als Rebellion gegenüber dem wahren Gott. Und darum ist der Gnostizismus sehr skeptisch und sogar schöpfungskritisch. Sie sagen, die Welt ist eigentlich nicht etwas Gutes. Wir müssen flüchen von der Welt. Also die Birnen, die da wachsen und die Feigen am Baum und Steine, die Kinder so gerne haben, das ist etwas Schlechtes. Und der menschliche Körper ist auch negativ zu werten. Das ist sehr ein körperfindlicher Glaube, wo sagt, der Körper ist eine Art so etwas wie ein Käfig oder ein Gefängnis von der Seele. Und ich muss durch wahre Erkenntnis loskommen von meinem Körper und erlöst werden von meinem Körper. Und der Körper ist etwas Negatives. Jetzt, wir haben das miteinander vor ein paar Jahren ein bisschen angeschaut. Die Körperfindlichkeit vom Gnostizismus finden wir heute an ganz vielen Orten. Wir haben an verschiedensten Orten in unserer Gesellschaft eine Idee darüber, wer der Mensch ist, wo sehr gnostisch ist. Ein Ort, wo man das ganz viel findet, ist in der LGBTQI+-Bewegung. Dort hat es eine starke, aus biblischer Sicht, Körperfindlichkeit. Weil was sagt die Bibel über den Körper? Es ist sehr gut. Das haben wir in dieser Serie angeschaut. Im allerersten Kapitel der Bibel schaut Gott den Adam und Eva an und sagt, das ist eine gute Geschichte da mit dem Körper, die Fingernägel, super. Und die Hirnsynapsen und der physische Körper, das ist etwas Gutes. Der Körper gibt dem Menschen Identität. Und man könnte viel sagen darüber. Wir haben heute in unserer Zeit ganz starke gnostische Elemente. Und darum ist es so interessant, jetzt auch mal den Kolosserbrief anzuschauen und zu schauen, wie sind die ersten Christen mit dieser Gnosis umgegangen, gemäss Paulus. Es hat noch mehr. Wenn wir jetzt drücken zu dem Vers, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen, und da haben wir da mit der Überlieferung von Menschen, eine starke Betonung von Menschen haben die Erleuchtung gehabt, die innere, und wir müssen mit denen Kontakt haben, die uns in die Erleuchtung einführt. Und die sagen uns auch, wie es mit diesen Elementen der Welt gehen soll. Also ich war auf einem Bänkchen mit dem Mann und er hat mir ganz viel erzählt über Wesen in der unsichtbaren Welt. Über Aliens, die kommen und die gehen. Das ist ja ein grosses Thema übrigens, oder? Und das sind die Elemente der Welt. Und das war ein Thema in Kolossä. Jetzt muss man verstehen, Menschen in der damaligen Zeit, die haben ein Leben geführt, das bestimmt war von diesen Mächten. Egal jetzt, ob sie real sind oder nicht, sie haben sich bestimmen lassen. Das ganze Leben war aufgeteilt in Geister, die für diesen Bereich und für diesen Bereich zuständig sind und so weiter. Und das ist ein Problem geworden für die Christen. Jetzt schauen wir nochmal einen letzten Vers an, in dem zweiten Kapitel, wo das Wesen von diesen Irrlehren ein bisschen versucht zu darstellen. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Da haben wir eine Mischung von sogenannten heidnischen Ritual und von jüdischen Elementen. Also heidnisch heisst einfach außerhalb vom Judentum und Christentum. Da hat es bestimmte Festivals gegeben, wo die Ideologien gesagt haben, die müssen einhalten. Und auch der Sabbat. Jetzt kommt der Sabbat vor in der Bibel. Ja. Ist der Sabbat wichtig in der Bibel? Ja, eindeutig. Jetzt, sie sind gekommen und haben also etwas aus der Bibel genommen und genutzt, um die Leute wegzuführen vom wahren christlichen Glauben. Und das ist natürlich genau etwas, was ihr Lehrer macht. Die nehmen etwas aus der Bibel. Das ist logisch, wenn ich meine, wenn jemand uns Christen verführen möchte, dann muss er mit der Bibel argumentieren. Das heisst, wenn jemand kommt mit der Bibel, heisst das noch lange nicht, dass das, was er sagt, aufgrund von dem, was er in der Bibel rausholt, auch wirklich das ist, was die Bibel lehrt. Der allergrößte und wichtigste von denen heisst wie? Ja, Satan hat das mal gemacht gegenüber Jesus Christus. Der hat die Bibel zitiert, 3-mal. Stellt euch das mal vor. Also, was wir hier haben, ist, sind jüdische Elemente. Da ist also mit der Bibel auch argumentiert worden. Und was für eine Lösung bringt jetzt der Paulus? Ich zeige euch einen Vers, und man werdet viel mehr davon kennenlernen in dieser Serie. Sein Lösungsansatz ist ein richtiges Verständnis von dem, wer Jesus Christus ist. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Merkt ihr da, der Lieb, die Menschwerdung von Jesus ist ihm wichtig. Warum? Der Gnostizismus ist liebfindlich. Die Menschwerdung von Jesus Christus ist der ideologische Super-GAU für damals. Wirklich. Das ist nicht in Frage gekommen, dass Gott Mensch wird. Und die Bibel sagt, Gott ist Mensch geworden und das ist etwas Gutes. Das grosse Ja zu der physischen Welt da. Indem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt in dieser Fülle, an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Da haben wir wieder die unsichtbare Mächte. Und wo ist Jesus in dieser ganzen Welt? Er ist einfach zoberst. Und da sehen wir, was der Paulus macht im Kolosserbrief. Er sagt, du musst verstehen, wer Jesus Christus ist. Und wenn du verstanden hast, wer Jesus Christus ist, wirst du als Christ besser können umgehen mit Sachen, die dir, wenn du am Schwätzen bist, auf dem Bänkchen und das Bänkli ist heutzutage vielleicht YouTube oder eine Fernsehsendung oder ein Buch, das du liest, wo wir ungefiltert alles zugeschoben bekommen. Wenn du am Interagieren bist, inhaltlich, mit irgendetwas, dann musst du wissen, wer Jesus Christus wirklich ist. Sonst denkst du vielleicht plötzlich, das klingt noch logisch, was du sagst. Jetzt, nachdem wir das alles gesehen haben, möchten wir die ersten 8 Vers miteinander durchlesen. Ich mache das relativ kurz. Ich habe jetzt eine kleine Einführung gemacht im Brief. Der Anlass vom Brief ist klar, und wir lesen jetzt mal die ersten 8 Verse miteinander. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolosse. Jetzt, der Paulus kommt da als Apostel. Er kommt nicht als Kollege oder Kumpel, sondern als Apostel. Warum ist das wichtig? Weil Die Frage für viele Menschen damals und auch Christus war, wem seiner Lehre können wir vertrauen? Und apostolische Autorität hat geheissen, dass die, die mit Jesus gelebt haben, am besten gewusst haben und verstanden haben, wer Jesus ist und was seine Lehre war. Und darum ist apostolische Autorität in den ersten Jahrhunderten ist ein Merkmal gewesen für alle, die wollen wissen, ich will jetzt nicht wissen, was der Seb erzählt oder der Seb, sondern ich will wissen, wie hat Jesus Christus wirklich gelebt, was ist ihm wichtig gewesen, was ist seine Lehre gewesen. Wenn du Zugang hast wollen zu Jesus Christus, ist die apostolische Autorität die wichtigste und qualitativ beste gewesen. Und der Paulus sagt, ich komme als Apostel, das heisst, ihr könnt dem, was in diesem Brief innen ist und steht, vertrauen. Das wird allenfalls korrigiert werden von anderen Aposteln, wenn ich jetzt da einen Quatsch verzapfe. Oder? Ich komme mit apostolischer Autorität. Jetzt, der Paulus ist im Unterschied zu den anderen Aposteln ja nicht, hat nicht mit Jesus gelebt. Und darum heisst es da, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen. Der Paulus war ein Christenverfolger gewesen. Und ist durch eine übernatürliche Erfahrung von Jesus Christus nach Ostern zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen und dort berufen worden zum Apostel. Er war ein Fan von Jesus und ist nachher dann ein Vertreter von Jesus Christus geworden. Das heisst, wenn du ganz schlimme Sachen gemacht hast in deinem Leben, wenn du ein Fan vielleicht sogar vom christlichen Glauben von Jesus Christus, von der Bibel gewesen bist, es ist noch nicht ohne Hoffnung für dich. Jesus kann reinkommen und kann dich zu jemanden machen, den er brauchen kann für sein Reich. Und da haben wir den Paulus, der das erlebt hat und kommt drum mit dieser Autorität zu dieser Gemeinde. Vers 1. Im Vers 2 lesen wir, euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von unserem Gott, von unserem Vater. Jetzt, der Paulus tut ganz viel in seinen Brief schon am Anfang bei der Begrüßung die Themen aufgreifen, die nachher im Brief wichtig sind. Und da macht er genau das. Ich meine, warum redet er da von der Verbundenheit mit Christus? Ja, weil es nachher im Brief wichtig ist. Er hätte auch etwas anderes können bringen. Und da sehen wir ein wichtiges Thema. Er grüßt die, die aufgrund vom Glauben mit dem Jesus verbunden sind. Und da sehen wir ganz etwas Wichtiges. Das Ganze mit der Irrlehre, denken die einen, ja, das ist einfach eine theoretische Übung. Nein, nein, das hat sehr, sehr viel mit unserem praktischen Glaubensleben zu tun. Und die Lösung vom Kolosserbrief ist nicht einfach nur, du musst verstehen, wer Jesus Christus ist, sondern du musst auch noch mit ihm verbunden sein. Und um das geht es dann ganz zentral im Brief. Dann, beim nächsten Teil, Vers 3, und folgende, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus für euch. Also merkt ihr, er ist da schon wieder am Schaffen. Er sagt, dem Vater von unserem Herrn Jesus Christus, das ist das tiefst bedeutungsvoll für die Lehre nachher. Aber da betet also der Paulus, er denkt an Kolosser und dann dankt er. Warum dankt er? Er erklärt den Grund gerade in den nächsten Sätzen. Denn, also wir danken, wenn wir für euch betet, denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Da hat es drei Sachen, wo der Paulus sagt, will ich da bei euch sehen, liebe Christen in Kolosse, danke ich Gott dafür. Was sind das für drei Sachen, wenn ihr es anschaut? Lebendiger Glaube, danke, das ist das Erste. Was hat es noch? Was sieht ihr bei Ihnen? Liebe, sehr gut. Und Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Jetzt, wenn du deine Bibel vielleicht ein bisschen kennst, kommt dir das bekannt vor? Da klingelt vielleicht bei dir. Der Paulus braucht das noch öppe. Im weltberühmten Hohelied von der Liebe, im Neuen Testament, kommen genau die drei Sachen. Das ist der Höhepunkt von diesem Textteil. Da heisst es im 1. Korinther 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Da ist die Reihenfolge anders. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist ein Ort. Im 1. Thessalonicher Brief kommt es zweimal vor. Ich zeige euch einfach die zweite Vorkommnis von dem am Schluss vom Brief. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Da haben wir auch wieder die drei Sachen. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Kolosserbrief, da haben wir es. Die drei Sachen sieht er. Er sieht die Gemeinde, die Christen, und er stellt fest, da ist Glauben. Was für ein Glauben? Dass es nächstes Sommer schön trocken ist in der Ferien. Und die Sonne scheint, wenn wir noch in der Ferien sind und nicht erst, wenn wir wieder in die Schule müssen. Nein, Glauben an was? An Jesus Christus. Liebe. Ja, Liebe können wir immer brauchen. Aber was für eine Liebe? Es ist beschrieben. Liebe für die Gemeinde. Das ist ja immer wieder herausgefordert, gell? Das ist das Zweite. Und was für eine Hoffnung? Hoffnung, dass Liverpool heute Nachmittag beim Start von der Saison in der Premier League gewinnt gegen Chelsea? Nein, natürlich nicht. Sondern Hoffnung aufs ewige Leben. Denn wenn wir sterben oder jemand, der uns näher ist, muss sterben, haben wir dann Hoffnung. Hoffnung auf Leben nach dem Tod. Also das ist sehr spezifisch. Glauben an Jesus, Liebe für die Gemeinde, Hoffnung auf ewiges Leben. Okay, und er sieht, dass das vorhanden ist bei diesen Kolosser-Christen. Und der Grund, warum er sich so freut, ist, weil er weiss, das Vorhandensein von diesen drei Sachen bei diesen Christen ist die Frucht von etwas. Das erklärt er im nächsten Satz. Davon, also von Glauben, Liebe, Hoffnung, habt ihr von Anfang gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, da haben wir es, das ist Botschaft, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist zu unserer Erlösung, das Evangelium zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch. Seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Also er sagt, wenn Menschen checken, was die Botschaft von Jesus Christus ist und sich der hergeben, dann passiert etwas in ihrem Leben. Dann gibt's Glauben, Liebe, Hoffnung. Und er sieht das und dankt Gott drum. Und das ist jetzt genau der Punkt. Wenn Christen anfangen, einer Irrlehre auf den Leim gehen, werden sie beraubt von etwas, was sie haben. Und ihren Glauben, ihre Liebe und ihre Hoffnung wird abnehmen. Ihres Vertrauen, ihren Glauben an Jesus Christus wird schwächer werden. Ihre Liebe für die Gemeinde wird erhalten. Und ihre Hoffnung auf Leben nach dem Tod, auf ewiges Leben, wird gewackelig werden. Vielleicht sogar ganz verschwinden. Das ist das Problem von der Irrlehre. Das ist viel mehr als einfach nur eine intellektuelle Übung. Es hat direkten Einfluss darauf, wie wir über Jesus Christus denken, auf das, wie wir den Glauben leben. Und ob wir Glauben haben, ob wir Liebe haben und ob wir Hoffnung haben. Und ich möchte euch anhand von einem Beispiel einfach zeigen, dass das effektiv funktioniert. Leider. Ich folge dem Reverend Dr. Caleb Lines online. Das ist ein junger, motivierter Pastor von einer Gemeinde mit Doktortitel. Und er bezeichnet sich als progressiver christlicher Leiter. Jetzt progressiv, das ist ein positives Wort, da werden wir vermutlich alle sein. Also niemand von uns will nicht progressiv sein, irgendwie, oder? Aber er bezeichnet sich so. Und ich lese seine Sachen, höre seine Sachen seit einigen Monaten. Letzte Woche hat er zwei Sachen gepostet. Und ich zeige euch die beiden Sachen, die sind hochinteressant. Er hat, ich meine gestern, den er da postet. Ich übersetze es euch. Was tun progressive Christen machen oder denken über die Auferstehung von Jesus Christus? Wie sollen progressive Christen über die Auferstehung denken? Und im Video könnt ihr schauen, was er sagt. Zusammenfassung ist, denkt über die Auferstehung, als wäre es ein Gleichnis. Also wir sind jetzt hier auf dem Bänkli, oder? Und wir würden jetzt nicht über Aliens reden, sondern über die Auferstehung. Und ich würde ihn fragen, wie siehst du die Auferstehung? Und er würde sagen, es ist nicht physisch stattgefunden. Es hat nicht tatsächlich stattgefunden. Also, die Apostel, die haben zwar gesagt, Jesus ist auferstanden, aber wenn du hergegangen wärst, hättest du den Leichnam gefunden. Er ist nicht auferstanden, er ist irgendwie, ja, es ist einfach ein Gleichnis. Das wäre seine Aussage. Also, der Dr. Lines glaubt nicht an die Auferstehung von Jesus Christus. Jetzt die Bibel ist sehr klar. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, gibt es auch kein Leben nach dem Tod. Das hat direkt mit der Hoffnung zu tun. Und es ist interessant, dass er in der gleichen Woche einen zweiten Post macht, der direkt mit seiner persönlichen Hoffnung auf Leben nach dem Tod zu tun hat. Ein paar Tage vorher hat er dort gepostet, I remain agnostic about the whole idea of an afterlife. Ich übersetze es euch. Ich bleibe unsicher in Bezug auf die ganze Idee des Lebens nach dem Tod. Damit meine ich, dass ich nicht behaupte, zu wissen, was nachher kommt, falls überhaupt etwas. Also was hat er für eine Hoffnung? Sehr, sehr wenig. Und ich traue, wenn ich das lese. Ich wünschte, er könnte die Hoffnung haben. Dann müsste er anfangen, ein anderes Bild von Jesus Christus zu haben. Er müsste anfangen zu schauen, ist denn der Jesus tatsächlich auferstanden oder nicht. Was man da gesehen ist, und ich behaupte das jetzt halt einfach, der Doktor, Professor, Pastor, der ist in einer Irrlehre auf den Leim gegangen und verbreitet das auch noch zusätzlich. Sehr, sehr überzeugt. Und er sieht Jesus nicht so, wie es die Bibel beschreibt. Und er glaubt nicht an die Auferstehung. Und das hat sofort, logisch, da hat er recht. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann wissen wir nicht, was nach dem Tod passiert. Logisch. Dort hat er wenigstens konsistent gedacht. Aber wir sehen da den Zusammenhang zwischen ihr Lehre und diesen drei Sachen. Wenn du einer Irrlehre auf den Leim gehst, wird deine Hoffnung vermutlich anfangen zu schwinden. Ich könnte jetzt auch Beispiel bringen in diesen Bereich. Ich bringe jetzt einfach ein Beispiel. Und da sehen wir auch wieder, wie praktisch und wie lebensnäher das Thema ist. Und die Frage ist, wie geht es denn deinem Glauben im Moment an Jesus? Ist er stark? Glaubst du überhaupt an Jesus Christus? Wie geht es deiner Liebe zu der Gemeinde? Ich habe es gesagt, die ist immer wieder angefochten. So wie die Liebe immer ist. Aber ist sie vorhanden? Liebst du andere Menschen, die sagen, sie glauben auch an den Jesus? Wie steht es um deine Hoffnung? Vielleicht bist du konfrontiert mit Krankheit im Leben von jemandem, den du liebst. Oder im eigenen Leben, du gehst aufs eigene Grab zu, das kann sein. Hast du Hoffnung oder nicht? Wenn es da gewackelt, kann es sein, dass du noch zu wenig verstanden hast, wer Jesus Christus wirklich ist. Und die Serie ist eine Einladung an dich. Und du läufst jetzt vielleicht weg von dieser Predigt und sagst, mir wachsen alle Haare zu Berg, vielleicht bin ich eine Irrlehre auf den Leim gegangen. Weil mein Glaube, ehrlich gesagt, geht es nicht so gut im Moment. Und gemeint finde ich daneben und auf den Tod, keine Ahnung, was dann kommt. Ja, dann hast du vielleicht wirklich Jesus Christus noch nicht so kennengelernt, wie er die Bibel beschreibt. Aber das ist kein Drama. Wir dürfen uns, und wir schliessen mit dem letzten Vers von dem Abschnitt, da müsste Kapitel 1 stehen übrigens. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Er ist ein Lehrer gewesen, der Epaphras. Jetzt hast du, wo du in der Schule bist, immer sofort alles gecheckt, was deine Lehrer ich muss würdevoll reden über die Lehrer. Was die Lehrer gesagt haben, versucht dann dir beizubringen. Bist du immer gerade rausgekommen? Ich nicht. Ich musste lernen. Und der Lehrer muss man manchmal lernen und das geht ein Zeitchen, bis du checkst, was es ist. Und das ist hier auch der Fall. Die Christen in Kolossee, die haben einen Lehrer gehabt. Das war Epaphras. Und es hat ein Zeitchen gebraucht, bis sie gewisse Sachen gecheckt haben. Jetzt kommen sie noch den Brief über und sie lernen noch mehr. Und du kannst in diese Serie hineingehen und ich lade uns alle ein, um diese Serie einfach einen Moment zu sagen in unserem Leben, wo wir sagen, unser Lehrer ist jetzt der Kolosserbrief. Da haben sie physische Lehrer gehabt, das ist der Epaphras. Er wird als treue Diener bezeichnet. Im antiken Christentum, im ersten Christentum, war das Kennzeichen von einem guten Lehrer nicht gewesen, dass er theologisch innovativ oder kreativ ist, sondern ob er treu ist. Ob er den Menschen helfen kann, zu verstehen, was Jesus gelehrt hat. Das war das Kriterium gewesen. Also wenn man einen Theologen gesucht hat für eine Gemeinde, hat man nicht gesagt, wer kommt auf die neuesten Ideen, sondern wer kann uns zuverlässig zurückführen zu dem, was Jesus gelehrt hat. Und in dem Sinn wird der Epaphras da als einen treuen Diener und Lehrer bezeichnet. Und wir müssen uns wirklich überlegen, unter wem seine Lehre begeben wir uns? Wessen Lehre geben wir Raum in unserem Herzen und unseren Gedanken? Wir müssen, ich glaube, die verschiedensten religiösen Ansätze kennenlernen. Etwas vom Dümmsten, was man machen als Gemeinde oder als Christ, ist so tun, als gäbe es nur das Christentum. Das ist nicht so. Das war damals nicht so, das ist heute nicht so. Nein, wir müssen die Sachen verstehen, aber wir müssen uns gleichzeitig überlegen, und zu wessen Füßen sollen wir sitzen? Wer sind treue, zuverlässige Lehrer? Und mein Vorschlag für diese Serie ist, dass wir sagen, der Kolosserbrief ist es. Wir möchten durch den Kolosserbrief miteinander entdecken, wer Jesus Christus wirklich war. Wir beten. Danke, Jesus Christus, für den Brief, der dich so hoch darstellt wie kaum ein anderer Text im Neuen Testament. Und danke, dass wir davon dürfen wissen, dass du lebst, dass du nicht einfach im Grab geblieben bist, dass du da bist. Und du siehst unseren Glauben, der vielleicht stark ist, aber vielleicht auch gerade ziemlich gewackelt. Du siehst unser Verhältnis zu anderen Christen, zur Gemeinde. Menschen, wo du für sie gestorben bist und wo du liebst und wo wir nicht so lieben. Oder vielleicht ist unsere Liebe auch stark in diesem Bereich. Und du siehst, wie viel Hoffnung das wir haben in Anbetracht der Frage, was passiert mit dem Mensch und mit uns, wenn wir sterben. Du siehst, es steht um unsere Liebe, Hoffnung und unseren Glauben. Und wir bitten dich jetzt herzlich, schenk, dass wir in dieser Serie dürfen ganz neu mehr sehen und deutlicher verstehen, wie das du bist und wer das du bist. Damit unser Glauben kann stärker werden durch diese Serie. Unsere Liebe für die Gemeinde kann wachsen und die dritte Frucht von der Begegnung mit dir, nämlich die Hoffnung auf die Ewigkeit, darf sich etablieren in unserer Seele, in einer Art und Weise, die schenkt, dass wir nicht Panik schieben, wenn es um den Tod geht, sondern dürfen mit gelassener Hoffnung in die Zukunft gehen, wie wir wissen, du bist auferstanden und es gibt Leben nach dem Tod. Wir befehlen uns dir an und bitten dich, inspirier du uns durch das spannende, kurze, kleine Buch, wo man im Neuen Testament findet. Amen.